Vis-à-vis.
Herr Wagner, herzlich willkommen.
Danke, schön, dass ich hier sein kann.
Wir sehen in Brandenburg gerade ziemlich tiefgreifende Umbruchprozesse, denn im Brandenburger Landtag haben sich die Fraktionen neu sortiert. Das BSW hat ja 5 Abgeordnete verloren, die SPD-Fraktion hat eine dazu gewonnen. Die Koalition aus SPD und BSW hat sich im Januar zerlegt. Jetzt versuchen gerade SPD und CDU eine neue zu schmieden. Gemessen daran, dass die Wählerinnen und Wähler 2024 ja doch ursprünglich mal eine andere Kraftverteilung, andere Kräfteverhältnisse gewählt haben. Wie demokratisch ist das, was da gerade passiert?
Ja, die Wählerinnen und Wähler in Brandenburg haben natürlich nie Regierungen gewählt. Die haben Parteien gewählt, die sie für am besten in der Lage gehalten haben, die Probleme zu lösen, die ihre Interessen am besten vertreten oder die die besten Kandidierenden aufgestellt haben. Und insofern ist immer dieses, welche Regierung wurde gewählt, eigentlich ein bisschen eine merkwürdige Perspektive, weil Regierungen gar nie gewählt werden. Richtig ist, dass die Regierung, die sich jetzt gerade neu bildet in Potsdam, keine Mehrheit gehabt hätte, gegeben die alten Wahlergebnisse. Wir haben es natürlich mit einer Sondersituation zu tun, die in Deutschland sehr selten ist, auch im internationalen Vergleich seltener ist. Nämlich, dass halt Regierungen zerbrechen, weil es so viele Parteiaustritte gibt oder Fraktionsaustritte gibt, dass sich keine Mehrheit mehr bilden lässt mit der ursprünglichen Regierung. Das liegt aber halt nun mal auch ein bisschen in der Natur von jungen Parteien, in dem Fall halt das BSW. Dazu kommt auf Landesebene natürlich immer, dass die Parlamente sehr klein sind. Und das heißt, Mehrheiten sind dann manchmal Mehrheiten von 2, 3 oder vielleicht auch nur einer Stimme. Und dann kommt es halt tatsächlich auf jeden Einzelnen an. Das heißt, auf Bundesebene haben wir meist so große Mehrheiten gehabt in der Vergangenheit, dass wenn mal 2, 3 Leute nicht dabei waren oder ausgeschert sind, dass trotzdem die Mehrheiten standen.
Jetzt ist ja nicht nur der Landtag klein gemessen an der Zahl der Abgeordneten, 88 sind's. Der Brandenburger Landtag ist aber auch in der Hinsicht klein, dass nur 4 Parteien drin sind. Und die haben alle relativ wenig Beinfreiheit. Wir haben in der Opposition eben eine sehr starke AfD, die sich auch bemüht, die alte wie dann auch die kommende Regierung vor sich herzutreiben. Wir haben das BSW, was wenig Berührungsängste hat mit der AfD, jetzt auch mehrfach gemeinsam abgestimmt hat. Und auf der anderen Seite jetzt SPD und CDU, die wissen, während sie verhandeln, dass sie sich auf jeden Fall irgendwie zusammenraufen müssen, weil die einzige Alternative, wenn man die AfD vermeiden möchte, ist eine Minderheitenregierung der SPD. Ist das im Grunde jetzt so ein bisschen Demokratie am Limit, was wir da sehen?
Es sind zumindest Herausforderungen für die Demokratie. Dass nur eine Mehrheit rechnerisch möglich ist, na gut, das hatten wir jetzt auf Bundesebene auch. Also das passiert in anderen Bundesländern auch hin und wieder. Das ist jetzt erstmal noch nichts Schlimmes, aber es überträgt sehr viel mehr Verantwortung. Aber ich sehe jetzt nicht, dass die gegenwärtige Politik an dieser Herausforderung scheitert, sondern es ist eher ein Moment, wo man sich beweisen kann.
Ich frage mal anders. Diese Warnung, die wir allerorts hören, dass die Demokratie bedroht ist, dass man das eben gerade auch in solchen Drucksituationen in Landesparlamenten wie jetzt in Brandenburg sehen kann. Teilen Sie diese Sorge?
Dass sie unter Druck steht, ja. Unter Druck in vielerlei Hinsicht. Eine ist sicherlich, dass wir sehen werden, dass immer ungewöhnlichere, vielleicht lagerübergreifende Koalitionen notwendig sind. Wenn wir in die Ostbundesländer schauen, sehen wir das allen Orten. An allen Orten, dass die CDU beispielsweise in Thüringen dann auf einmal angewiesen ist, dass auch die Linke da sich kooperativ zeigt. Das ist alles eine große Herausforderung, sicherlich. Und das liegt natürlich an der Stärke der AfD. Das ist eine Herausforderung der Demokratie. Die andere ist einfach direkt, dass die AfD, die Demokratie, so wie wir sie kennen, jetzt momentan kennen, zu großen Teilen sehr kritisch sieht und verändern möchte. Und vielleicht, manche Beobachter sagen halt, dass sie die Demokratie in einem Sinne von liberaler Demokratie mit Checks and Balances, mit Gewaltenteilung, dass sie die ablehnt. Das schweißt notwendigerweise die anderen Parteien etwas zusammen und zwingt sie zu ungemütlicheren Koalitionen. Das schadet der Demokratie auf jeden Fall.
Dieser Druck führte ja auch dazu, dass schon das SPD-BSW-Bündnis ein Zweckbündnis war unter Druck. Das SPD-CDU-Bündnis jetzt wird auch eins, gemessen daran, dass es von der CDU nach der letzten Wahl ja auch selbst hieß, wir haben erkennbar den Regierungsauftrag nicht bekommen. Gleichzeitig ist auch sind sozusagen die äußeren Faktoren sind schwierig. Also es gibt ein riesiges Haushaltsdefizit, es muss gespart werden. Das hören wir auch jetzt aus den Koalitionsverhandlungen. So große Würfe wird es nicht geben. Wie leistungsfähig kann denn so eine neue SPD-CDU-Koalition in diesem Fall dann sein?
Es ist schwer, da eine Metrik jetzt ranzulegen, wie leistungsfähig sind die in Prozent.
Oder wie überzeugend einfach.
Ja, ein bisschen lebt sie halt von der Alternativlosigkeit, dass es schwer vorstellbar ist, dass wir in näherer Zukunft Regierungen sehen werden, wo weder CDU noch SPD enthalten sind. Schwarz und Rot sind ja keine ganz ungewohnten Partner. Man kennt sich lange, man weiß, was man voneinander zu erwarten hat. Man weiß, dass beide Seiten professionelle Akteure sind im politischen Betrieb, sodass ich schon glaube, dass man das guten Willen vorausgesetzt auch hinbekommen kann, dass natürlich die CDU andere Politikvorstellungen hat als die SPD, ist klar. Dafür sind sie unterschiedliche Parteien. Sicherlich ist es auch immer leichter zu regieren, wenn das Geld ein bisschen lockerer sitzen darf. Aber vor der Situation stehen im Endeffekt fast alle Bundesländer und der Bund auch. Ich glaube schon, dass die Akteure eigentlich professionell genug sind, das auch zu können.
Wäre es denn, Sie sprachen von der Demokratie unter Druck, wäre es denn ein Entlastungsweg, mehr direkte Demokratie zuzulassen, dass es mehr Volksentscheide beispielsweise gibt. Es gibt ja auch die Idee von Bürgerräten etc. Sind das Instrumente, die der Demokratie helfen können?
Das sind, glaube ich, zwei sehr unterschiedliche Instrumente. Direkte Demokratie, mehr Volksentscheide oder Abstimmungen haben zwei Nachteile. Bei dem großen Vorteil, dass sie natürlich direkte Entscheidungen ermöglichen über konkrete Politikvorschläge. Der erste Nachteil ist, dass wir aus einer ganzen Reihe von Studien wissen, dass die soziale Selektivität noch größer ist als bei Wahlen. Also wir wissen ohnehin schon, bei Wahlen gehen besser gebildete Menschen mit höherem Einkommen häufiger zur Wahl und Leute mit geringerem Einkommen und geringerer Bildung gehen seltener zur Wahl. Diese Schieflage wird nochmal deutlich, deutlich stärker bei direkter Demokratie, weil normalerweise auch die Beteiligungsquoten geringer sind. Das zweite ist, dass Volksentscheide im Endeffekt eine 1 oder 0 Schwarz- oder Weiß-Entscheidung sind. Machen wir jetzt diesen Vorschlag, der da liegt, so wie er vorgeschlagen wurde, oder machen wir ihn nicht? Der Raum für Kompromisse ist damit halt vorbei. Und auch die Berücksichtigung von Minderheitinteressen kann nicht gewährleistet werden. Wenn es 51-49 ausgeht, dann werden halt nur die 51 berücksichtigt und nicht die 49. Hinzu kommt, dass wir einfach politische Entscheidungen haben, die eine solche Tragweite und Komplexität haben, dass es schon ganz gut ist, dass da auch Fachpolitikerinnen und Fachpolitiker drüber reden. Ob ich jetzt die Finanztransaktionssteuerreform per direkter Demokratie irgendwie kompetent entscheiden kann, da würde ich mal bei mir persönlich ein Fragezeichen dran machen und ich würde vermuten, bei vielen anderen auch. Bei den Bürgerräten, wenn dann alle, die gelost werden, auch mit gleicher Wahrscheinlichkeit dahin kommen, dann kann es ein Moment sein, wo Leute, die sonst nie miteinander reden, anfangen, miteinander ins Gespräch zu kommen. Und gab es in der Vergangenheit das Problem, dass da beraten wurde und vielleicht über sehr schöne und normativ hochwertige Deliberationsverfahren irgendwie Ideen entwickelt wurden, die dann allerdings in der Legislative zur Kenntnis genommen wurden und ignoriert wurden. Und das schürt natürlich noch mehr Frustration.
Sie hören das Vis-à-vis im rbb24 Inforadio mit dem Politikwissenschaftler Eiko Wagner. Was wir ja schon feststellen, auch in Umfragen, in Studien und auch nicht zuletzt bei den Wahlen selbst, ist, dass da eine gewisse Entfremdung stattfindet, dass Menschen das Gefühl haben, also entweder das Gefühl haben, nicht gesehen, nicht repräsentiert zu werden, oder nicht mehr die Geduld haben zu sagen, ich habe jetzt gewählt und dann machen die jetzt 4 oder in dem Landesparlament in Brandenburg in dem Fall 5 Jahre.
Aber da sind ja die Parteien auch nicht ganz machtlos. Parteien tragen ja nun auch zur Willensbildung des Volkes bei und können das ja auch erklären. Dass man sagt, okay, das ist was, vielleicht kostet das sogar die ersten 2, 3 Jahre, aber in Langfristperspektive ist das ja deutlich besser. Wenn ich heute plane, eine Schule zu bauen, dann steht die da erst 4, 5 Jahre später. Das heißt, diese Langfristigkeit kann man, glaube ich, auch den mündigen Bürgerinnen und Bürgern erklären.
Wir sprechen ja über Demokratie unter Druck. Wie demokratisch ist denn die Idee der Brandmauer? Das ist jetzt keine Überraschung, dass die Kritik daran gerade von der AfD kommt natürlich, die aber argumentiert und damit ja durchaus eine Menge Menschen erreicht, zu sagen, das ist doch hier Wählerwille, dass wir hier sind, auch in dieser Stärke. Und wenn ihr uns hier ausgrenzt, dann ist das undemokratisch.
Die AfD darf alle ihre Mandate besetzen, die ihr nach dem Wählerwillen zusteht. Und sie darf Vorschläge machen für die Ausschüsse und sie darf kleine und große Anfragen stellen und sie darf Gesetzesinitiativen einbringen. Sie darf alles, wofür sie gewählt ist. Und was dann die Parteiakteure daraus machen, welche Mehrheiten sie sehen, welche Kooperationsmöglichkeiten sie sehen, das ist die Verantwortung der Parteien. Ich kann nichts Undemokratisches daran erkennen, wenn Parteien sagen, mit der Partei will ich nicht zusammenarbeiten. Ich kann mir auch schwer vorstellen, dass die Linke mit der FDP zusammenarbeiten will. Das ist doch auch nicht undemokratisch, wenn man einfach sagt, das passt bei uns hier nicht. Ich verstehe, dass die AfD die führt, die ist strategisch auch klug, aber undemokratisch ist das einfach nicht.
SPD und CDU verhandeln gerade eine neue Koalition. Wie groß würden Sie sagen, wenn Sie jetzt mal wetten müssen, sind die Chancen, dass Sie es schaffen, regulär bis zum Ende der Legislaturperiode?
Oh, die stellt sich als sehr, sehr hoch ein. Die Akteure wissen, dass die Alternativen ja im gegenwärtigen Landtag nicht gegeben sind und dass eine Neuwahl wahrscheinlich bei keiner der beiden Parteien besonders zu Zuwächsen führen wird. Das heißt, sie wissen, dass sie nach einer Neuwahl sehr viel schlechter dran wären als jetzt. Also würden sie ja durch eine Neuwahl gar nichts gewinnen und nur verlieren. Und deshalb werden sie jetzt Lösungen finden müssen für all die Probleme und die Unterschiede, die sie haben, und werden schauen müssen, welche Brücken man bauen kann und wo man sich einigen kann. Und wo man sich nicht einigen kann, das bleibt dann halt leider liegen. Das ist dann nicht schön, aber so ist dann halt auch Demokratie in einem Mehrparteiensystem mit schwierigen Regierungen.
Wie hoch schätzen Sie die Chance ein, dass dieses mühevolle Kompromisse aushandeln nochmal die Wirkmächtigkeit auch nach außen entfaltet, um Menschen, die jetzt andere Parteien wählen, auch, aber nicht nur die AfD, wieder davon zu überzeugen, dass so Demokratie funktionieren kann?
Das ist tatsächlich was, was in den letzten Jahren ein bisschen zu wenig betont wurde, glaube ich, dass Parteien versucht haben, für ihre Politik Inhalte zu werben, aber nicht für den demokratischen Prozess und mit all den Schwierigkeiten, die da drin stecken. Mit der Langsamkeit, mit der Mehrebenenproblematik, mit den verschiedenen Akteuren, die zu Wort kommen und die irgendwie gehört werden müssen und wo die unterschiedlichen Meinungen ausbalanciert werden müssen. Ich glaube, dazu müssen wir stärker kommen, dass wir wieder mehr Begeisterung für das manchmal sehr graue und langwierige Geschäft der Demokratie stiften können, weil die Alternativen wirklich gar nicht besser sind. Deshalb ist das manchmal vielleicht nicht Knall auf Fall und schnell und zack, aber es ist halt gegeben jetzt immer noch das Beste aller schlechten Systeme der Regierung. Ja.
Eiko Wagner, ganz herzlichen Dank für Zeit und Gespräch.
Ich danke.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.